Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie am Mittwoch üblich beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Seibert, bitteschön.
Okay, schönen guten Tag. Das erste Thema, mit dem sich das Kabinett heute befasst hat, ist die Fortsetzung der Beteiligung deutscher bewaffneter Streitkräfte am NATO-geführten Einsatz Resolute Support in Afghanistan. Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Mandats beschlossen, mit dem sich Deutschland eben weiter an diesem NATO-geführten Einsatz beteiligen soll. Der Einsatz ist ein Einsatz für die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte. Das Mandat soll nach der Vorstellung der Bundesregierung unverändert eine Obergrenze von 1.300 Soldaten haben und Soldatinnen. Und es soll bis zum 31. Januar 2022 verlängert werden. Das ist also eine Fortschreibung des Mandats mit einer reduzierten Laufzeit. Das trägt der komplexen Situation in Afghanistan angemessen Rechnung. Und es ermöglicht eben auch die notwendige Flexibilität, um reagieren zu können, wenn sich die volatile Sicherheits- und Bedrohungslage dort verändert. Wie üblich ist es die Sache des Deutschen Bundestages, dann über den Entwurf dieses Mandats zu entscheiden. Deutschland steht zu seiner Verantwortung, die es für die Menschen in Afghanistan mit vielen Partnern zusammen übernommen hat. Und es steht auch zu seinen Zusagen gegenüber den internationalen Partnern. Für Fortschritte im Friedensprozess bedarf es auch weiterhin der Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft. Und die internationale Militärpräsenz ist ein wichtiger Faktor, der diesen innerafghanischen Friedensverhandlungen den nötigen Spielraum gibt. Und dazu trägt eben auch die Stärkung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte bei. Wir unterstützen das Ziel eines in der Allianz abgestimmten, geordneten Abzugs aus Afghanistan, der bestmöglich die Fortschritte der letzten Jahre und Jahrzehnte bewahrt. Das nächste Thema ist der Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters. Dazu hat der Bundesminister des Innern heute einen Gesetzentwurf vorgelegt. Das Ziel dabei ist, dass das Ausländerzentralregister eine zentrale Datei für alle ausländerrechtlichen Fachverfahren wird. Wir wollen es in diese Richtung entwickeln. Durch die neuen Regelungen, die noch zu schaffenden technischen Voraussetzungen, kann dann mittelfristig eine bessere Datenqualität im Ausländerzentralregister erreicht werden. Im Moment werden die entsprechenden Dokumente in über 600 dezentralen Ausländerdateien vorgehalten. Künftig sollen alle relevanten Daten nur einmal erhoben werden und dann zentral im Ausländerzentralregister gespeichert werden. Nach vollständiger technischer Ausstattung aller Ausländerbehörden werden die Daten dann nur noch zentral gespeichert werden. Das heißt, die Anliegen von Ausländern können schneller bearbeitet werden und die Qualität der Daten wird sich verbessern, weil eben alle Behörden dann auf denselben einheitlichen und aktuellen Stand der Daten zurückgreifen können. Das nächste Thema ist eines, das für die Außenpolitik der Bundesregierung wirklich wichtig ist. Es ist die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Diese Agenda ist für 2021 bis 2024 beschlossen und die Bundesregierung hat heute den dritten Aktionsplan zur Umsetzung dieser Agenda beschlossen. Das ist, wie ich es gesagt habe, eine Priorität der Bundesregierung. Wir setzen uns dafür ein, die Menschenrechte von Frauen zu fördern und die Umsetzung der Menschenrechte von Frauen vor allem zu fördern. Wir setzen uns für Geschlechtergerechtigkeit ein, um zum Aufbau friedlicher und stabiler Gesellschaften beizutragen. Wir setzen uns weiterhin für eine verstärkte Beteiligung von Frauen in der Krisenprävention, in der Konfliktbewältigung, in der Konsolidierung von Frieden ein. Ganz besonders engagiert sich die Bundesregierung auch für die Prävention und Überwindung von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt in Konflikten. Dieser sehr interessante Umsetzungsbericht und der Aktionsplan sind eingestellt auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes www.diplo.de. Das wären die Kabinettsthemen und dann könnte ich Ihnen noch etwas für morgen und übermorgen für die Videokonferenz des Europäischen Rates sagen. Das hatte ich ja schon angekündigt. Ich will es jetzt an dieser Stelle vielleicht ein bisschen darlegen, denn es wird kein Briefing geben. Die Bundeskanzlerin wird Donnerstag und Freitag an dieser Videokonferenz teilnehmen. Unter Vorsitz des Ratspräsidenten Charles Michel wird es zwei Arbeitssitzungen geben, am Donnerstagnachmittag ab 15 Uhr und am Freitag dann ab 9 Uhr. Am Donnerstagnachmittag geht es um die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Es wird auch darum gehen, wie man Gesundheitsgefahren zukünftig vorbeugen kann. Und in der zweiten Sitzung am Freitagvormittag geht es dann um sicherheits- und verteidigungspolitische Themen, weswegen auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dazugeladen wurde. Und außerdem stehen die Beziehungen zur südlichen Nachbarschaft auf der Tagesordnung. Ich kann ein bisschen über die Themen im Einzelnen sprechen. Was die Pandemie und die zukünftige Gesundheitspolitik betrifft, wird es im Wesentlichen um Folgendes gehen. Der Rat wird sich erstmal einen Überblick über die pandemische Lage in den Mitgliedstaaten verschaffen. Es wird um die allgemeine Koordinierung der Maßnahmen gehen, aber der Schwerpunkt der Diskussion wird sicherlich auch darauf liegen, wie wir mittel- und langfristig die Herstellung und die Bereitstellung von Impfstoffen sichern und ausbauen können. Und dann, wie ich schon gesagt habe, werden sich die EU-Staats- und Regierungschefs darüber austauschen, wie die EU ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Gesundheitsgefahren stärken kann. Es wird dann auch zu den Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung in den einzelnen Staaten gehen, einen Austausch dazu geben, besonders natürlich mit Blick auf die mutierten Varianten des Virus, die so vielen der Mitgliedstaaten zu schaffen machen. Dabei wird es sicherlich auch um Einreisebeschränkungen, Grenzkontrollmaßnahmen gehen, die eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten ja derzeit anwenden, neben der Bundesrepublik auch Belgien, Tschechien, Portugal, Dänemark, Ungarn. Außerdem steht ein Austausch über die Idee eines internationalen Pandemievertrags auf der Agenda. Zu den Themen des Freitags, da plant der Präsident des Rates, Herr Michel, eine strategische Aussprache über die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Diese Aussprache soll sich darauf konzentrieren, über die Themen Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Es wird darum gehen, wie die Fähigkeit der EU zum autonomen Handeln erhöht werden kann, um die strategischen Interessen und Werte der Europäischen Union global zu fördern. Es wird darum gehen, wie die Partnerschaft der EU insbesondere mit der NATO ausgebaut werden kann. Dazu, wie gesagt, die Zuschaltung auch des NATO-Generalsekretärs. In den Beratungen wird sicherlich auch Thema sein, die laufenden Initiativen in den Bereichen Verteidigungsinvestitionen, Fähigkeitenentwicklung, Einsatzbereitschaft und dann auch die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der EU, ganz besonders auch gegenüber Cyberangriffen und hybriden Bedrohungen. Ja. Dann noch ganz kurz die südliche Nachbarschaft. Auch die Beziehungen der EU zu diesen Ländern werden in einer strategischen Aussprache beraten. Es hatte dazu ja bereits im Dezember letzten Jahres Schlussfolgerungen des Europäischen Rates gegeben. Darauf aufbauend wird die Diskussion dann noch einmal aufgenommen.
Dankeschön. Frau Adebar, wollen Sie noch Ihre Ankündigung dazufügen? Dann haben wir das abgearbeitet.
Dann kann ich Ihnen gerne noch ankündigen, dass Außenminister Maas heute zu einem neuen Treffen der Allianz für den Multilateralismus eingeladen hat. Die Gruppe, die heute über 40 Außenminister und insgesamt über 50 Teilnehmer auch aus internationalen Organisationen vereint, trifft sich heute virtuell in Genf. Da sitzt ja der Menschenrechtsrat, der auch gerade tagt, und die WHO. Und deshalb wird es heute auch um die Themen globale Gesundheit und den gemeinsamen Kampf gegen Covid gehen. Die Konferenz beginnt um 14.30 Uhr. Sie können sie auf der Internetseite www.multilateralism.org verfolgen. Und der Außenminister wird so gegen 14 Uhr vorher einen Doorstep machen, bei dem Sie sich auch gerne noch zuschalten können.
Dankeschön dafür.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann kommen wir zu Fragen. Zu Fördererst nochmal die Erinnerung daran, eine Frage, eine Nachfrage, damit wir in der Zeit durchkommen. Dann wollte ich noch betonen, dass ich es nicht für sonderlich fair erachte, wenn schon während der laufenden PK die Leitung und die Leitungsführung kommentiert werden. Es ist schwer genug, hier alle Fragen, die im Saal sind, die online kommen, abzuarbeiten in der zur Verfügung stehenden Zeit. Das vorweg. Dann kommen wir zu Fragen erstmal zum Kabinettsthemen. Herr Brössner?
Zur Fortsetzung des Einsatzes in Afghanistan. Herr Seibert, Sie dachten, es geht darum...
Können Sie ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen? Ja. Denn wir haben beim letzten Mal am Montag festgestellt, dass es häufig schwer zu verstehen ist, gerade durch die Masten.
Danke. Sie sagten, es geht darum, die Fortschritte bestmöglich zu bewahren. Gibt es denn in der Bundesregierung aus Sicht der Bundeskanzlerin eine ausreichende Klarheit darüber, worin dieser Fortschritt besteht? Ich frage auch deshalb, weil aus dem Bundestag Forderungen kommen nach einem Fortschrittsbericht. Ist die Bundesregierung bereit, einen solchen Bericht vorzulegen?
Ja, da kann sicherlich auch das Auswärtige Amt ergänzen. Wenn man das Afghanistan von 2001 mit dem Afghanistan von 2021 vergleicht, dann wird jeder große Fortschritte im Bildungswesen sehen, dann wird jeder große Fortschritte sehen bei der gesellschaftlichen Stellung und den Möglichkeiten der Frauen in Afghanistan. Das sind zwei Punkte, die da sicherlich zu erwähnen sind, aber es wird auch andere geben. Weiß nicht, ob das AA ergänzen möchte.
Ja, es gibt... Wir sehen in Afghanistan, und das darf man auch nicht übersehen, eben, dass in vielen Landesteilen funktionierende Strukturen und auch Infrastrukturen aufgebaut werden konnten. Die Bevölkerung hat einen erheblich verbesserten Zugang zu Bildung, zu Gesundheit, zu Strom und zu Wasser. Und das Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung in Afghanistan hat sich mehr als verdreifacht. Wir sehen auch, und das ist gut so, eine lebendige Zivilgesellschaft und eine lebendige Medienlandschaft. Und das ist auch uns nachhaltig und wichtig, dass besonders Frauen und Kinder profitieren von diesen neu geschaffenen Freiheiten und Rechten, auch wenn natürlich, und das muss man auch konstatieren, weiterhin eine sehr große Lücke zwischen den gesetzlich verankerten Rechten und der gelebten Wirklichkeit in Afghanistan klafft.
Und wenn ich das noch hinzufügen darf, sicherlich auch ein Fortschritt ist, dass die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte heute ganz andere Kompetenzen und Kapazitäten haben als in der Vergangenheit. Daran trägt Deutschland seinen Anteil und wie jetzt ja heute in der Verlängerung des Mandats zum Ausdruck kommt, möchten wir diesen Anteil auch bis zum Januar 2022 zunächst einmal weitertragen.
Herr Jung, Nachfrage, ja.
Ja, trotzdem die Frage, ist denn daran gedacht, diese Fortschritte, die Sie jetzt beschrieben haben, noch mal in einem Bericht zusammenzufassen, so wie es ja vom Bundestag, aus dem Bundestag augenscheinlich gefordert wird?
Also wir berichten dem Deutschen Bundestag ja regelmäßig und seit Beginn des Einsatzes über unser Engagement und sind natürlich bereit, und das ist ja auch gerade aktuell ein Prozess, das weiterhin zu tun. Über neue Berichtssachen habe ich Ihnen ansonsten nichts vor, nichts mitzuteilen. Aber das ist ja eine laufende Berichterstattung und auch ein Dialog und eine Informationspflicht gegenüber dem Bundestag, dem die Bundesregierung auch nachkommt.
Jetzt Jung.
Ja, Verständnisfrage an Herrn Seibert oder Frau Adebar. Hat Deutschland wegen der Stellung der Frauen in Afghanistan, wegen der Bildung und wegen Strom die amerikanische Invasion Afghanistans mitgemacht?
Nein, und diese Frage ist ja von Ihrer Seite auch komplett rhetorisch. Sie wissen genau, dass der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr wie der vieler anderer Partner begonnen hat, nachdem aus Afghanistan die terroristischen Angriffe des 11. September 2001 geplant wurden. Und Afghanistan, eine Zuflucht für Al-Qaida-Terroristen, war von denen eine Gefahr für Nordamerika, aber genauso auch unsere Länder ausging. Auch so, das wissen Sie ja aber.
Ja, aber wenn Sie...
Ich wurde nach Fortschritten gefragt und ich finde, es ist ein erheblicher gesellschaftlicher Fortschritt, wenn das, was Frau Adebar gerade aufgezählt hat, wenn das, was ich aufgezählt habe, in den letzten 20 Jahren sich in Afghanistan zum Guten verändert hat.
Ja, aber das hat ja nichts mit der Invasion Afghanistans zu tun. Können Sie dann Fortschritte in Sachen Terrorbekämpfung und die Ziele, warum wir nach Afghanistan gegangen sind, uns
vortragen? Ich schließe mich dem Begriff der Invasion nicht an. Frau Dudin?
Ja, es ist. Ja. Vielleicht auch ans Verteidigungsministerium.
Das ist so ein Ping-Pong jetzt zu Afghanistan. Ich kann aber auch.
Sie rechnen damit, dass der Afghanistan-Einsatz gefährlicher wird. Inwiefern lässt dieses neue Mandat auch Spielraum oder ist es robuster in dem Zusammenhang, dass Sie zum Beispiel den Schutz der Soldatinnen und Soldaten besser gewährleisten können? Wie können Sie schneller reagieren in Notfällen? Und nochmal an Herrn Seibert, ich verstehe das nicht so ganz. Sie unterstützen den geordneten Abzug, der bestmöglich die Fortschritte der letzten Jahrzehnte bewahrt. Jetzt haben wir eine Situation, wo die Taliban auf dem Vormarsch sind. Die Gewalt nimmt extrem zu. Wie kann man in dieser Lage abziehen und die Fortschritte der letzten Jahrzehnte noch bewahren?
Wenn ich das ganz kurz erklären darf, und so habe ich es auch gesagt, wir unterstützen das Ziel eines in der Allianz abgestimmten geordneten Abzugs. Heute hat das Bundeskabinett eine Verlängerung des Einsatzes beschlossen und wird das dem Bundestag, der natürlich am Ende zu entscheiden hat, vorlegen.
Ich habe ein paar Ergänzungen. Also einmal noch auch auf eine Ergänzung zu den Fragen, die vorher gestellt worden ist, bezogen auf die Rolle des internationalen Terrorismus und Afghanistan mit seiner Rolle als Zufluchtsort für internationale Terroristen. Wir müssen die Lage davor auch noch mal uns genau vor Augen führen. Wir hatten es zu tun mit einer Regierung damals in Afghanistan, die es zugelassen hat, dass eine terroristische Organisation internationale Anschläge plant. Diese Bedrohung bestand danach nicht mehr und sie besteht auch heute nicht. Das zentrale Ziel am Anfang war tatsächlich, dort Einfluss zu nehmen, dass in Afghanistan keine Gefahr für die internationale Gemeinschaft durch multinationale Terroristen ausgeht. Das nochmal als Unterstützung davon. Dann zum Thema Schutz. Wir müssen uns darauf einstellen, dass eine Verlängerung der Präsenz zu einer erhöhten Gefährdung führt. Die Ministerin hat sich dazu auch schon geäußert. Wir sind auch darauf eingestellt, entsprechend zu reagieren. Die unveränderte personelle Obergrenze gibt das auch her. Wenn wir solche entsprechenden Maßnahmen ergreifen, tun wir das immer gemeinsam mit Bündnispartnern. Aber gerade aufgrund des Schutzaspektes bitte ich um Verständnis, dass ich mich zu Details, zu Schutzaspekten und ähnlichen Gedanken im Moment nicht äußern kann.
Herr Jessen.
Ja, der Hinweis auf die erreichten zivilgesellschaftlichen Fortschritte hat ja aber schon auch, glaube ich, die Funktion, sozusagen eine legitimatorische Basis für eine Ausstiegsperspektive zu schaffen. Die Frage wäre dann an Frau Adebar. Gibt es eigentlich unter der neuen US-Administration aus deutscher Sicht bessere Chancen? Und welches wären die Eckpunkte für ein geordnetes gemeinsames Ausstiegsszenario?
Ja, wir glauben, es gibt bessere Chancen. Das sind die Signale, die wir aus Washington bekommen, dass man dort noch einmal sich das Afghanistan-Dossier anschaut und sich anschaut, wie man gemeinsam mit den NATO-Partnern dort voranschreiten kann. Wir werben für einen Ausstiegsansatz, der an Konditionen, wie wir sie eben on the ground sehen, basiert, sich orientiert und nicht an einem starren Zeitplan. Die Trump-Administration hatte ja gesagt, dass am 30.04., also ein Datum, die Truppen abgezogen sein sollen. Wir werben dafür, dass man sich anschaut, wie die Bedingungen sind und gemeinsam im Verbund der NATO-Partner weiter entscheidet, wann man wie die Präsenz zurückführt. Dass man das grundsätzlich will und dass das das Ziel ist, darüber sind sich, glaube ich, alle einig. Was sehen wir noch im Moment in Afghanistan? Die Friedensverhandlungen in Doha stocken. Sie kommen nicht so schnell voran, wie wir uns das wünschen. Sie sind seit letztem Samstag wieder in Gange. Aber wir müssen auch den Abzug mit dem Fortgang dieser Friedensverhandlungen verschränken und die weitere Entwicklung dort in diesen Verhandlungen in Betracht ziehen. Denn das hat Afghanistan ja auch verdient und das ist ein Ziel für Afghanistan, dass es einen solchen Friedensschluss gibt. Und insofern sehen wir weiteren Beratungen auch im Rahmen der NATO entgegen. Das NATO-Verteidigungsministertreffen hat bereits stattgefunden. Da gab es, glaube ich, einen ersten Austausch. Das NATO-Außenministertreffen wird am 23. und 24. März sein. Und dort werden weitere Wegmarken sein, wo man sich mit der amerikanischen Regierung abstimmt.
Nachfrage. Das bedeutet aber, dass eine Ausstiegsperspektive, wenn man die materiell on the ground sieht, nach Ihrer Einschätzung durch die neue Administration im Grunde auf der Zeitschiene verlängert wird, auf Zeitpunkte, die jetzt noch nicht abzusehen sind. Also faktisch die Perspektive einer noch ungewissen wirklichen Verlängerung des Einsatzes auch deutscher Truppen.
Also ich würde mich Ihrer Wortwahl da im Moment nicht anschließen. Was wir, glaube ich, im Moment sehen und womit wir arbeiten, ist, dass wir glauben, dass es bis zum 30.04. die Friedensverhandlungen nicht so weit vorangeschritten sind, dass wir da uns zurückziehen werden können. Und das ist bisher das Eckdatum gewesen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Afghanistan-Mandat? Das ist nicht der Fall. Gibt es außer Corona weitere Fragen zu den Kabinettsthemen? Herr Jung?
Ja, zum Aktionsplan zur Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit, VAA. Wie passt denn der Aktionsplan mit der exzessiven Waffenexportpolitik der Bundesregierung zusammen? Wir sind ja der viertgrößte Waffenexporteur der Welt.
Sie ist nicht exzessiv, sie ist restriktiv.
Das ist Ihre Haltung.
Der schließe ich mich ausdrücklich an und empfehle die Lektüre des Inhalts des Berichts, den Sie auf unserer Internetseite sehen können.
Ja, aber Sie können ja was dazu sagen.
Ich teile die Grundannahme Ihrer Frage nicht, deswegen verweise ich im Moment, glaube ich, einfach mal auf den Inhalt des Berichts.
Zusatz?
Unabhängig davon, ob Sie jetzt von restriktiver oder expansiver Waffenexportpolitik sprechen, Sie exportieren Waffen in die Welt. Wie passt Waffenexporte mit der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit zusammen, Frau Adebar?
Könnten Sie da konkreter werden, wo Sie da einen Zusammenhang sehen?
Ja, wer Frieden will, exportiert vielleicht weniger Waffen.
Dann mache ich mal ein Gegenbeispiel. Wir sprachen gerade über Afghanistan. Dort hat der internationale Einsatz, an dem sich auch die Bundeswehr beteiligt, eine deutliche Verbesserung der Rechte und der gesellschaftlichen Stellung von Frauen gebracht. Das ist etwas anderes und das ist hier auch gerade besprochen worden.
Ein bisschen ergänzen.
Bitte, gerne.
Ja, ich möchte auch mal was ergänzen.
In all unseren Einsätzen ist das Thema Frauen, Frieden, Sicherheit ein wesentlicher Aspekt. Wir besprechen zum Beispiel auch in Mali darüber. Wir stellen fest, dass es Peacekeeperinnen gibt, die oftmals einen anderen Zugang zur Bevölkerung haben. Das sind ebenfalls Soldaten und die tragen auch häufig Waffen. Aber wenn sie in Kontakt mit der Bevölkerung treten, kann es sein, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere auch Frauen, die in vielen afrikanischen Ländern sehr, sehr viel für den sozialen Zusammenhalt tun und die Gruppe zusammenhalten, sich denen ganz anders öffnen. Das bedeutet, Frauen, Frieden, Sicherheit zeigt gerade, dass wir Chancen für mehr Frieden haben, wenn wir Peacekeeperinnen, auch Frauen, die sich militärisch organisieren, zum Teil Frauen in Uniformen, aktiv einbinden und zeigt auch gleichzeitig die Ziele von uns. Denn die militärischen Einsätze, die wir führen, sind dafür da, um die Basis zu legen, dass wir eine zivilgesellschaftliche Entwicklung haben. Und das ist letztlich der Grund dafür, warum nachhaltig Frieden kommt. Wir können das mit militärischem Engagement nur unterstützen. Wir können den Frieden aber nicht nachhaltig sichern und absichern. Und die Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit, gerade vor dem Hintergrund der eben genannten Aspekte, ist ein wesentlicher Beitrag dafür, in Ländern, in denen wir sehr, sehr tiefe Konfliktursachen haben, dort besser zu werden, indem wir nämlich gerade die Fähigkeiten und auch den Zugang von Frauen nutzen, um dort eben voranzukommen an ganz entscheidenden Punkten.
Wenn ich dazu noch ergänzen darf, also als Beispiele, die Sie, bevor Sie den Bericht jetzt ja sicherlich lesen, Herr Jung, finden, ist zum Beispiel ein Projekt im Osten des Kongos, wo sexualisierte Gewalt leider zum Alltag führt, also zum Alltag gehört. Und da arbeiten wir ganz eng mit ganz vielen Schulen zusammen und auch eben mit Frauen in den Schulen, um Aufklärung zu leisten und Frauen für gesellschaftliche Teilhabe fit zu machen und in diesem Bildungsbereich zu wirken. Oder wir unterstützen weltweit Projekte für sogenannte Menschenrechtsverteidiger. Menschenrechte sind weltweit unter Druck und verbessern damit den Schutz dieser wichtigen Menschenrechtsverteidiger und stärken auch die Strukturen, dass sie wissen, wohin sie sich wenden können und wie man agieren kann. Ein weiteres Projekt ist zum Beispiel die Teilhabe von Frauen im Friedensprozess in Libyen, ein wichtiges Thema für diese Bundesregierung seit dem Berliner Prozess, den wir dort aufs Gleis gesetzt haben. Und ohne die Beteiligung von Frauen in diesem ganzen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozess in Libyen und ohne ihre starke Stimme wird es dort auch nicht gehen. Das alles sind ganz konkrete Projekte, die Sie auch im Aktionsplan nachlesen können.
Dann Herr Steinkohl.
Ja, Herr Seibert, ich habe eine kurze Frage zum Europäischen Rat. Wird es denn einen Doorstep bzw. eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin geben und gegebenenfalls wann?
Ja, ist vorgesehen am Donnerstag nach der ersten Arbeitssitzung. Uhrzeit hängt natürlich davon ab.
Dann habe ich noch eine Frage bezüglich des Kabinetts, und zwar was nicht vorkam. Warum kam die Bundesstiftung Gleichstellung nicht wie geplant ins Kabinett? Wann wird sie stattdessen vom Kabinett verabschiedet, fragt Valerie Höhne vom Spiegel.
Ja, dieser Gesetzentwurf befindet sich weiter in der Abstimmung. Die Absicht ist, ihn zeitnah ins Kabinett zu bringen.
Dann rufe ich das Thema Corona auf. Herr Grill hat die erste Frage dazu.
Ja, eine Frage ans Gesundheitsministerium. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung geht ja davon aus, dass durch die hohe Zahl von Impfdosen, die dann jetzt begonnen werden zu liefern, es Engpässe in den Impfzentren geben könnte Ende März. Vor diesem Hintergrund, ab wann sollen eigentlich Haus- und Betriebsärzte in die Impfung eingebunden werden?
Dazu hat sich der Minister schon geäußert, hat gesagt, so bald wie nötig. Noch ist nicht die ausreichende Zahl an Impfdosen vorhanden, um das zu machen. Wenn Sie nämlich mit knappen Impfdosen die Hausärzte vor die Wahl stellen, was Sie mit Ihren 20, 30 Impfdosen machen, welchen Ihrer Patienten Sie das geben, dann tun Sie denen auch keinen Gefallen.
Eine Nachfrage
noch. Bitte.
Und zwar dadurch, dass jetzt Menschen in der Kategorie Priorisierungskategorie 2 drankommen, sind sehr viele dabei, die Vorerkrankungen haben und die nach der bisherigen Impfverordnung ein ärztliches Attest brauchen. Das heißt, es werden schätzungsweise 15 Millionen ärztliche Atteste notwendig mit dem zusammenhängenden großen bürokratischen Aufwand. Die Bremer Gesundheitssenatorin hat vorgeschlagen, dazu die Daten der Krankenkassen zu nutzen, sodass diese Atteste nicht nötig sein werden. Halten Sie das für einen sinnvollen Vorschlag und gibt es da entsprechende Planungen?
Solche Vorschläge werden regelmäßig auf der Gesundheitsministerkonferenz ausgetauscht. Bislang ist das noch nicht geplant, aber ich bin sicher, sowas wird auch aufgenommen bei den nächsten Gesprächen.
Holger Schmidt-Denker von RTL NTV Hauptstadtstudio fragt an das BMG, gibt es Pläne, an die neuen jetzt zugelassenen Corona-Selbsttests auch neue Freiheiten zu knüpfen? Sprich, könnten dann auch wieder Familienfeier stattfinden oder Ähnliches? Könnten generell im Zuge des Einsatzes von Selbsttests Kontaktbeschränkungen gelockert werden?
Also zum einen sage ich immer zur Einleitung bei diesem Thema jetzt dazu, dass man unterscheiden muss zwischen Schnelltests und Selbsttests. Schnelltests sind die Tests, die ein geschultes Personal machen muss, die einen tiefen Nasenrachenabstrich erfordern. Selbsttests sind die Tests, die man zu Hause machen kann, die Laien machen können. Dazu braucht es eine Anleitung in diesen Selbsttest. Sie wissen, dass heute drei Selbsttests zugelassen wurden mit einer Sonderzulassung durchs BfArM. Wir rechnen damit, dass weitere folgen werden. Der Minister hat sich heute Morgen dazu geäußert und hat gesagt, dass Selbsttest perspektivisch Sicherheit in konkreten Situationen geben können, bevor man eine Veranstaltung besucht, zum Friseur geht oder ins Theater geht. Und insofern ist es nicht gekoppelt, aber es ist möglich.
Die nächste Frage, Frau Geuthe.
Es geht um das Kontaktnachverfolgungssystem SORMAS und das Ziel der flächendeckenden Installation in allen Gesundheitsämtern, das ja wohl verfehlt wird, das bis Ende dieses Monats geschafft zu haben. Gerard Krause, der Leiter des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, sagt, dass man mit SORMAS schon weiter sein könnte, wenn man den Prozess früher als im vergangenen Juli gestartet hätte. Inwiefern muss sich das Gesundheitsministerium den Vorwurf gefallen lassen, dazu zögerlich gewesen zu sein?
SORMAS ist ein Angebot, das die Gesundheitsämter übernehmen können. Es gibt einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die sich verpflichtet haben, dazu SORMAS einzuführen in ihren Gesundheitsämtern. Und wir erwarten, dass das auch passiert.
Nachfrage. Dieser Beschluss stammte ja vom 16. November, das heißt während der sogenannten zweiten Welle. War das im Nachhinein zu spät?
Es wäre Zeit genug gewesen, SORMAS einzufehlen für die Gesundheitsämter. Es ist auch eine Frage des Willens. Der Minister hat sich dazu auch schon mehrfach geäußert, auch Verständnis dafür gezeigt, dass manche Länder oder manche Gesundheitsämter sagen, wir haben ein bestehendes System und das funktioniert. Und damit haben wir Erfahrung. Wir sind außerdem unter Stress. Deswegen wollen wir jetzt nicht ein neues Computersystem oder eine neue Software wollen wir nicht einführen und lernen müssen. Allerdings hat er es für notwendig bezeichnet, dieses System einzuführen, um den Datenaustausch sicherzustellen.
Frau Dudin, war Ihre Frage zu Corona oder anderes Thema? Dann Herr Brössler.
Ja, Herr Seibert, eine Frage zu dem Stufenplan, den das RKI vorgestellt hat.
Welchen Plan?
Stufenplan.
Ach so, Entschuldigung.
Den Stufenplan zur Lockerung. Ist dieser Stufenplan für die Bundeskanzlerin eine Grundlage für die Beratungen mit den Ministerpräsidenten? Oder wenn sie schon Gelegenheit hatte, sich mit diesem Stufenplan vertraut zu machen, wo hält sie das für einen gangbaren Weg und wo nicht?
Ja, grundsätzlich gibt es ja zwischen Bund und Ländern seit der letzten, mit dem Beschluss der letzten Besprechung die Verabredung, dass man jetzt gemeinsam eben eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie erarbeitet. Dafür gibt es eine Arbeitsgruppe auf der Ebene der Chefs der Staats- und Senatskanzleien mit dem Chef des Kanzleramts, Minister Braun, um das, was eben beschlossen wurde, nun auch vorzubereiten. Und diese Beratungen bleiben abzuwarten. In diese Beratungen fließen natürlich von allen Seiten die Ideen, die Vorschläge, die jetzt gemacht werden, ein. Und das RKI ist für uns natürlich immer ein wichtiger Hinweis und Ratgeber.
Ich darf vielleicht ergänzen, dieses Strategiepapier, von dem Sie sprechen, ist anders als dargestellt weder geheim noch neu, sondern steht bereits seit dem 18.02. auf der Internetseite des RKI. Und das ist, wie Herr Seibert sagte, ein Anhaltspunkt für regionale Lockerungen und könnte in die laufende Debatte einbezogen werden.
Nachfrage dann, wenn das Papier ja schon länger bekannt ist, wie beurteilt denn der Gesundheitsminister dieses Papier?
Als wichtigen Hinweis für diese Diskussion, die jetzt ansteht.
Nächste Frage, Herr Reitschuster.
Eine Frage an Herrn Kautz. Herr Kautz, im aktuellen Influenza-Wochenbericht des RKI steht wörtlich, dass die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen unter den Werten der Vorsaison auf einem extrem niedrigen Niveau ist. Gleichzeitig sagt das Robert-Koch-Institut, Covid-19 geht sehr oft, sehr häufig mit Atemwegserkrankungen überein. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Danke.
Ich würde Sie bitten, Herr Reitschuster, sich mit der Frage ans RKI zu wenden.
Also Sie können die nicht beantworten, die Frage.
Ich habe doch gerade gesagt, Sie sollten sich ans RKI wenden. Ich würde jetzt ungern die Statistik des RKI oder die Auswertung des RKI kommentieren von dieser Stelle. Ich glaube, das ist besser, wenn Sie das RKI fragen. Ja?
Albrecht Meyer vom Tagesspiegel fragt, welche Haltung hat die Bundesregierung zur Debatte um ein EU-Impfzertifikat und einen dadurch ermöglichten Zugang zu Urlaubsregionen in diesem Sommer? Herr Sabat.
Ja, es gibt in der EU die Einigung, dass man an so etwas arbeiten will. Und viel mehr kann ich Ihnen dazu jetzt auch nicht sagen. Das ist etwas, was natürlich eine ganze Reihe von Fragen aufwirft. Aber an diesen Arbeiten wird sich Deutschland natürlich beteiligen. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Kollegen noch ergänzen wollen.
Nein, das ist der Stand.
Dann Herr Jung, bitte.
Herr Kautz, weil Sie vorhin meinten, Schnelltest ist nicht gleich Schnelltest. Also der zu Hause ist nicht der, den man machen kann, wenn man irgendwo hingeht, hier zum Beispiel in Berlin. Habe ich Sie richtig verstanden, dass es sicherer ist, aus Sicht Ihres Ministeriums zu einem Schnelltest-Center zu gehen, wo der Schnelltest von einem geschulten Personal durchgeführt wird, als es zu Hause zu machen?
Nein, Sie müssen unterscheiden. Es sind zwei unterschiedliche Testarten. Das eine ist der Schnelltest, wo die Probe wird entnommen, tief im Nasenrachenraum. Das andere ist, das kann nur geschultes Personal machen. Das andere ist der Selbsttest, das können Sie selber machen. Da gibt es unterschiedliche Mechanismen, Gurgeltest, Spucktest, Speicheltest, wie auch immer. Das können Sie selber machen, das können Sie selber zu Hause machen.
Ich meinte sicherer im Sinne von sich sicher sein, dass man nicht infiziert ist.
Sie müssen bei beiden Tests, wenn Sie positiv getestet sind, sollten Sie das nachprüfen durch einen PCR-Test, weil die beide eine gewisse Unsicherheit noch implizieren, beide Testformen. Und wenn Sie negativ getestet wurden, heißt das auch nicht, dass Sie auf Hygienestandards, die wir etabliert haben, in dieser Pandemie verzichten können.
Frau Jen? Anderes Thema, dann bleiben wir erstmal bei Corona. Herr Zapatoczki, tschechische Presseagentur. Der tschechische Premier Andrej Babiš hat gestern mit der Bundeskanzlerin gesprochen. Er hat die Kanzlerin um Hilfe gebeten, da in Tschechien Krankenhäuser und Intensivstationen mit Corona-Patienten voll sind. Ich möchte fragen, ob es schon ein konkretes Angebot gibt. Zum Beispiel, wie viele Betten könnte Deutschland anbieten?
Also ich kann bestätigen, dass es gestern ein Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem Premierminister Babiš gab. Diese Dinge sind vertraulich. Wir beobachten natürlich als Nachbarn und Freunde Tschechiens, wie schwierig sich dort die Pandemie entwickelt, wie extrem zugespitzt die Lage in einigen Landesteilen ist. Und wenn es da den Ruf nach Hilfe gibt, dann wird das sicherlich auf allen Ebenen auch geprüft werden. Ich kann Ihnen dazu heute keine Antwort geben.
Nächste Frage, Herr Jessen.
Nochmal an Herrn Kautz zum Unterschied Schnelltests und Selbsttests. Gibt es eine empirische, also prozentuale Größe, an der man abmessen kann, in welcher Weise diese unterschiedlichen Tests Sicherheit oder relative Sicherheit bieten? Sie haben ja Unterschiede benannt. Gibt es Maßstäbe dafür?
Ehrlich gesagt, hängt das natürlich von den unterschiedlichen Produkten ab. Und ich kann Ihnen diese Range nicht geben. Ich gucke noch mal, ob ich Ihnen das nachliefern kann. Mache ich gerne.
Danke.
Herr Steinkohl, war das zur Corona? Dann bitte.
Herr Seibert, ich wüsste gern, wie zufrieden ist die Bundeskanzlerin eigentlich mit dem Fortgang des Impfens in Deutschland? Wie bewertet sie die Tatsache, dass offenbar hunderttausende Dosen an insbesondere AstraZeneca-Impfstoff rumliegen im Depot, weil es offenbar Vorbehalte gibt? Und wäre sie dafür, bundesweit einheitlich die Priorisierung dahingehend zu ändern, dass auch andere, die nicht ganz oben stehen, sich mit AstraZeneca impfen lassen können? Das machen ja die Bundesländer offenbar jetzt gerade jedes für sich so.
Also das sind ja eigentlich zwei verschiedene Fragen. Es war immer klar, dass in der ersten Phase des Impfens wir nicht so viele Impfstoffe und so viele Impfdosen zur Verfügung haben würden, wie man sich wünschen würde. Deswegen gab es eine Priorisierung auf die verletzlichsten, ältesten, für die eine Infektion mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die schwersten Folgen brächte. Da sind wir sehr gut vorangekommen. Wir haben jetzt, ich glaube, heute Morgen hatte ich geguckt, 5,4 Millionen Impfungen vorgenommen und an die 2 Millionen Menschen sind schon durch die zweite Dosis mit einem sicheren Schutz versehen. Jetzt kommen wir, und das kann Ihnen Kollege Kautz natürlich viel besser erklären, jetzt kommen wir in eine Phase, in der das Impfgeschehen sehr viel dynamischer werden wird. Es kommen Lieferungen. Das heißt, wir werden eine andere Phase haben. Und was AstraZeneca betrifft, haben wir hier an dieser Stelle und auch an anderen Stellen ganz klar gesagt, dieser Impfstoff ist nach den notwendigen und vorgeschriebenen Überprüfungen durch die EMA freigegeben. Er ist wirksam, er ist sicher. Und Sie wissen, der Bund ist zuständig für die Beschaffung und dann auch die Verteilung in die Länder. Für die Impfdurchführung sind die Länder zuständig. Natürlich gibt es die Erwartung, dass vorhandene Impfdosen eben auch verimpft werden. Und wir können auch nur bei der Bevölkerung dafür werben, diesem Impfstoff, der eindeutig in der Lage ist, schwere Schäden abzuwenden, und das ist etwas sehr Wichtiges, diesem Impfstoff auch Vertrauen zu schenken.
Nachfrage?
Kurze Nachfrage. Das beantwortet aber nicht die Frage, ob man gegebenenfalls auch die Reihenfolge bei der Priorisierung ändern sollte, wenn AstraZeneca weiter liegen bleibt in den Lagern.
Also wir haben ja jetzt gerade, ich glaube, es ist heute auch erwähnt worden, heute ist eine neue Impfverordnung in Kraft getreten. Da gibt es ja, wenn Sie so wollen, eine Veränderung in der Priorisierung, weil eine ganze zahlenmäßig ziemlich große Gruppe in die Priorisierungsgruppe 2 vorrückt, nämlich die Beschäftigten in den Kitas, in der Kindertagespflege, in Grundschulen, in Förderschulen. Das sind Menschen, die aufgrund ihres beruflichen Alltags nicht in der Lage sind, permanent die notwendigen Abstände einzuhalten, die also exponierter sind gegenüber möglichen Ansteckungen. Und deswegen rücken sie jetzt in diese Gruppe 2 der Priorität vor und werden recht bald dann eben auch geimpft werden. Das zeigt ja, dass es da, wo notwendig, eine Flexibilität gibt. Wir müssen immer, wir können nicht von heute bis August in Stein meißeln, wer wann geimpft wird. Es ist unheimlich wichtig, dass die Ethikkommission und die STIKO da eben Empfehlungen gegeben hat. Das ist ein grundlegender Maßstab für die Entscheidungen, die da zu fällen sind. Und gleichzeitig wird es immer ein Maß an Flexibilität geben müssen.
Ich kann das vielleicht ergänzen. Es ist in der Tat so, dass Impfstoff momentan nicht verimpft wird. 15% des ausgelieferten Impfstoffes von AstraZeneca wurde bislang nur verimpft. Bis 23.02. Wurden 1,45 Millionen Dosen ausgeliefert. Verimpft wurden davon nur etwa 240.000. Aber es muss nichts liegen bleiben, denn man kann auch ohne in irgendeiner Weise die Impfverordnung zu ändern zwischen den Prioritätsgruppen wechseln. Das machen auch einige Länder. Wenn alle in der Prioritätsgruppe 1 ein Impfangebot bekommen haben, dann kann man diejenigen, die in der Prioritätsgruppe 2 sind, kann man bedenken. Herr Spahn hat dazu heute Morgen die Länder aufgefordert, da von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Er hat gesagt, die Länder hätten eine Kapazität von bis zu 300.000 Impfungen am Tag in den Impfzentren angemeldet. Derzeit würden aber nur 140.000 Impfungen pro Tag durchgeführt. Er gehe davon aus, dass das nun auch deutlich hochgefahren wird.
Herr Reitschuster.
Zu dem gleichen Thema. Die Berliner Zeitung hatte gestern die Überschrift: Berliner Polizisten haben Angst vor AstraZeneca-Impfung. Ist weiter die Rede von Widerstand in der Behörde. Haben Sie einen Überblick in Behörden und im Gesundheitswesen, ob es öfter solche Erscheinungen gibt, dass man sich hier nicht impfen lassen will? Und wie geht das dann weiter? Bekommen die dann einen Ersatzimpfstoff angeboten oder wie wird damit verfahren? Danke.
Ich kann Ihnen jetzt nicht eine Zahl nennen, wie sich das in Behörden verhält, ob es da eine Ablehnung gibt, ob es ein Trend ist, den Sie da beschreiben. Wer jetzt das Impfangebot nicht annimmt, der kriegt halt keine Impfung. Momentan. Er kann sich jederzeit wieder dazu entscheiden, einen Impftermin zu beantragen, je nachdem, wie das im Bundesland gehandhabt wird, und kann dann sich wieder für eine Impfung anmelden.
Planen Sie dazu erheben, wie groß diese Rate ist derjenigen, die das verweigern? Oder
das ist, es gibt unterschiedliche Erhebungen. Eine spezifische Erhebung zu dem Verhalten in Behörden ist mir nicht bekannt, Herr Reitschuster.
Herr Jung?
Berlin hat ja die Wahlfreiheit bei den Impfstoffen für unter 65-Jährige beendet. Wie bewertet das die Bundesregierung, Herr Seibert, Herr Kautz?
Was heißt die Wahlfreiheit, dass man sich aussuchen kann, womit man, ja. Es wäre mir neu, dass man sich das bisher aussuchen konnte.
Konnte man, wenn man sich online angemeldet
hat. In Berlin war es in der Tat so, aber der
Minister... Wie Sie sehen, bin ich noch nicht dran, deswegen habe ich mir das noch nicht
angeschaut. Entschuldigung, Herr Seibert, Entschuldigung.
Nee, ich meine, bin ich mit der... Nee, Fall Missverständnis.
Alles gut.
Ich wusste das nur nicht, dass das in Berlin so ist, weil ich noch nicht dran bin mit dem Impfen. Und deswegen hatte ich mich damit noch nicht beschäftigt als Bürger Berlins. Weil Entschuldigung. Sie so jung
sind, aber vielleicht als Regierungssprecher.
Ich komme schon relativ nah dran an die Grenze jetzt.
Also es gab in der Tat die Wahlfreiheit hier in Berlin. Allerdings hat der Minister sich immer klar gegen die Wahlfreiheit ausgesprochen und klar gesagt, dass schon damals, als es nicht eingeschränkt war und als noch nicht die Diskussion um den AstraZeneca-Impfstoff aufgekommen ist, hat er gesagt, bislang ist der Impfstoff knapp und deswegen muss man nehmen, was man bekommt.
Noch eine Frage, die auch was mit Corona zu tun hat. Die hatten wir, glaube ich, am Montag hier schon. Aber wie der Kollege Holger Schmidt-Denker hier in seiner Frage schreibt, gab es da keine Nachlieferung. Hat sich das Auswärtige Amt in der Frage des Schicksals der Corona-bedingt monatelang in Hamburg gestrandeten Seeleute aus Kiribati eingebracht? Die Seeleute können ja nun offenbar zurückkehren. Konnte das AA dort helfen?
Ja, und wir haben das auch spezifisch, glaube ich, dann nachgeliefert. Für alle anderen, die vielleicht nicht wissen, worum es geht. Es ist so, dass in Hamburg bei den dort ansässigen Reedereien ungefähr 550 kiribatische Seeleute unter Vertrag sind. Von diesen 550 kiribatischen Seeleuten sitzen jetzt 170 tatsächlich in Hamburg und warten darauf, dass sie in ihre Heimat ausreisen können. Dafür benötigen sie aber eine Einreisegenehmigung für Fidschi, um von Fidschi, wo sie umsteigen müssen, nach Kiribati zu gelangen. Wir unterstützen die kiribatischen Seeleute in ihrem Bestreben, nach Hause zu kommen und sind dafür, das braucht offenbar etwas Zeit, im Austausch mit den zuständigen Stellen von Fidschi und Kiribati, um darauf hinzuwirken, dass sie ihre Heimreise antreten können. Auch Staatsminister Annen setzt sich persönlich dafür ein. Und nach unseren aktuellen Informationen hat sich die Republik Fidschi gegenüber Kiribati bereits dafür oder hat zugesagt, dass zuerst 70 Personen einreisen können. Und wir hoffen, dass jetzt schnell eine gestaffelte Ausreise der kiribatischen Seeleute erfolgt.
Dankeschön. So, dann schaue ich in die Runde. Ich würde gerne Corona abschließen. Dann noch zwei Fragen.
Herr Kautz, ganz kurz, habe ich Sie richtig verstanden, dass 15% von AstraZeneca nicht verimpft sind, weil ich das im Internet nicht sehe? Wenn ich Sie da falsch verstanden haben würde, dann würde sich die Frage erübrigen.
15% wurden verimpft.
Nur 15% wurden verimpft.
Exakt.
Dann heißt es ja, 85% wurden nicht verimpft. Das klingt jetzt so, als ob die Strategie mit AstraZeneca nicht so erfolgreich ist. Was hat das für Auswirkungen auf die gesamte Impfstrategie und wie wollen Sie damit umgehen? Wollen Sie jetzt aufhören, dann AstraZeneca zu bestellen, weil 15% ist ja nun wenig.
Sie haben recht, das ist wenig. Deswegen ja auch die Aufforderung des Ministers. Es ist nicht vorgesehen, die Impfstrategie jetzt zu ändern. Es gibt genug, die diesen Impfstoff haben wollen, auch in der Gruppe der 18- bis 65-Jährigen. Wenn Sie mich fragen würden, ich würde ihn nehmen.
Also Sie wollen dann umstellen einfach,
dass wir retten. Das ist das automatische Prinzip dieser Impfverordnung, das hinter der Impfverordnung steckt. Wenn sie das Angebot einer Prioritätsgruppe gemacht hat und die nimmt es nicht an oder lässt sich impfen und sie haben Impfstoff noch übrig, dann können sie die nächste Prioritätsgruppe nehmen. Dann können sie es ausweiten.
Also Sie wollen aber nicht Bestellungen canceln?
Nein.
Herr Steinkohl.
Ich habe eine Frage ans Finanz- und ans Wirtschaftsministerium. Und
zu Corona. Zu Corona.
Bitte?
Zu Corona.
Und zwar zum Härtefallfonds. Und zwar wüsste ich gern vom Finanzministerium, inwieweit Sie beim Härtefallfonds auf eine Kofinanzierung durch die Länder bestehen. Und dann wüsste ich gern, was das Wirtschaftsministerium davon hält.
Dann fange ich an. Der Minister hat sich im Interview im Mannheimer Morgen schon zu dem Härtefallfonds geäußert und hat betont, dass wir natürlich die Härtefälle im Blick haben, weil sie in kein Schema passen. Und zu den Härtefällen sind wir auch in konstruktiven Gesprächen innerhalb der Bundesregierung. Hier werden wir zeitnah einen guten und tragfähigen Vorschlag vorlegen.
Ja, ich kann der Kollegin da gar nicht viel ergänzen. Also tatsächlich gibt es diesen Vorschlag, dieses Konzept, dieses Härtefallfonds, der eben genau darauf abzielt, Unternehmen zu unterstützen, die aus irgendwelchen Gründen durchs Raster fallen, obwohl es vielleicht aber gute Gründe gibt, dass sie eine Förderung erhalten sollen. Und da sind wir in der Tat in der Abstimmung jetzt innerhalb der Bundesregierung und besprechen alle weiteren Einzelheiten und würden, sobald wir dort zu Ergebnissen kommen, uns natürlich dazu äußern.
Nachfrage, das war aber gar nicht die Frage. Die Frage war, ob es eine Kofinanzierung der Länder geben soll oder ob der Bund die Kosten allein übernimmt.
Also auch das sind Fragen der Abstimmung, die derzeit laufen. Und das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zur Betonung, dass es ein Angebot ist, auch an die Länder, dass der Bund hier macht. Und mit allen Beteiligten wird über die offenen Punkte gesprochen. Und zu den laufenden Abstimmungen bitte ich um Verständnis, dass wir uns hier nicht äußern können.
Neues Thema, Frau Dudin.
Auch ans Finanzministerium. Ein Bündnis von Sozial- und Handelsverbänden fordert, Steuernachteile für Sachspenden abzuschaffen, weil zurzeit die Vernichtung von Waren für Unternehmen finanziell vorteilhafter ist als die Sachspende für den guten Zweck. Ist es richtig, dass eine zeitlich befristete Regelung bei Ihnen gerade geplant ist? Und ist darüber hinaus auch eine dauerhafte Regelung geplant?
Dazu kann ich Ihnen sagen, dass der Bundesfinanzminister ist es wichtig, eine gute Lösung für dieses wichtige Thema anzubieten, gerade jetzt in der Corona-Krise. Und wir werden dazu in Kürze Details vorlegen.
Weitere Fragen zu diesem Punkt? Dann ein weiteres neues Thema, Herr Jolker.
Ja, Herr Seibert, Fall Nawalny. Die Bundesregierung fordert ja die Freilassung von Herrn Nawalny. Mich würde eine ganz einfache Frage interessieren. Als was oder als wen betrachtet denn die Bundesregierung Herrn Nawalny? Betrachtet die Bundesregierung ihn eventuell als einen politischen Gefangenen? Würden Sie ihn so nennen oder nicht? Danke.
Ich denke, dass die Frage der Bezeichnung jetzt nicht so wichtig ist. Warum fordern wir die Freilassung von Herrn Nawalny? Weil wir sehen, dass der Richterspruch auf einem Urteil beruht, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2017 bereits willkürlich nannte, weil politisch motiviert. Er hat dann in einer einstweiligen Anordnung Russland aufgefordert, Herrn Nawalny unverzüglich aus der Haft zu entlassen. Und das ist, wie man sieht, nicht geschehen. Also die Vorgänge sind das Entscheidende und nicht die Frage der Bezeichnung.
Das heißt, Sie würden ihn nicht als politischen Gefangenen klassifizieren?
Wir fordern seine Freilassung. Es kann nicht sein, es darf eigentlich nicht sein, dass er in Haft ist aufgrund eines Gerichtsurteils, das bereits 2017 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und nicht von irgendjemandem als willkürlich bezeichnet wurde.
Neues Thema, Herr Brössler.
Herr Kautz trifft ein Bericht des Tagesspiegel zu, wonach der Bundesgesundheitsminister beim Amtsgericht Schöneberg Informationen angefordert und erhalten hat über Journalisten, die sich nach Immobilienkäufen des Ministers erkundigt haben. Und wenn das so ist, auf welcher Grundlage hat er das getan?
Der Bundesminister macht hier als Privatperson lediglich sein Recht gegenüber dem Grundbuchamt geltend, in welcher Wohnung er wohnt und zu welchem Preis er sie gekauft hat, ist seine Privatangelegenheit. Wie ich das hier auch schon an anderer Stelle mal betont habe, dazu gibt es auch ein einschlägiges Urteil des Landgerichts Hamburg. Prinzipiell ist es so, dass eine Einsichtnahme ins Grundbuch auch nach geltender Rechtsprechung für Dritte nicht beliebig möglich ist, sondern ein berechtigtes Interesse erfordert. Das Grundbuchamt hat in diesem Fall möglicherweise sowohl gegen die Grundbuchordnung als auch gegen die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Eine möglicherweise rechtswidrige Behördenhandlung kann von jedem betroffenen Bürger mit rechtsstaatlichen Mitteln überprüft werden.
Zusatz? Das ist ja das eine sozusagen, das Problem, das er eventuell mit dem Grundbuchamt hat, aber rechtfertigt das gesamten E-Mail-Verkehr mit den nachfragenden Journalisten anzufordern?
Er steht im Streit mit dem Grundbuchamt und nicht mit dem Journalisten.
Aber bestätigen Sie also, dass er den gesamten Schriftverkehr mit diesen Journalisten angefordert und erhalten hat?
Sie müssen Nachsicht haben, dass ich mich zu den Details nicht weiter äußern kann. Ich habe ja gerade gesagt, das ist eine Privatangelegenheit des Ministers. Ich sitze hier nicht, um die Privatangelegenheiten des Ministers zu rechtfertigen.
Herr Jessen?
Ja, meine Wortmeldung vorhin hatte sich auf denselben Komplex bezogen. Herr Kautz, es ist doch aber nicht nur die Privatangelegenheit, wenn der Verkäufer einer Immobilie später dann berufen wird an die Spitze, in die Leitung einer mehrheitlich im öffentlichen Besitz befindlichen Gesellschaft. Da sind wir mindestens in einer Schnittmenge. Und warum vor diesem Hintergrund ist das, was der Minister da gemacht hat, keine Ausforschung von Journalisten und von Gesprächsinhalten? Das ist es doch.
Also auch dazu hatte ich mich schon mal geäußert. Und zwar nur deshalb, um diesen Vorwurf, dass es da in irgendeiner Weise einen Zusammenhang geben würde zwischen der Berufung von Herrn Leik-Dieken zum Geschäftsführer der Gematik und zum Kauf dieser Eigentumswohnung zu dementieren. Dazu sage ich Ihnen gerne nochmal die Daten. 21. August 2017 hat er die Eigentumswohnung gekauft. 14. März 2018 war der Amtsantritt des Ministers. 1. April 2019 hat das BMG die Mehrheitsanteile der Gematik übernommen und 1. Juli 2019 ist Herr Leik-Dieken Geschäftsführer der Gematik geworden. Da liegen 2 Jahre dazwischen. Es gibt keinen Zusammenhang.
Herr Jung?
Warum wurde das Gehalt von Herrn Leik-Dieken um mindestens 110.000 Euro erhöht?
Zum Gehalt von Leik-Dieken kann ich jetzt nichts sagen, aber Herr Leik-Dieken ist ein hochqualifizierter Mann, der sich in einem Bewerbungsverfahren, einem ordentlichen Bewerbungsverfahren durchgesetzt hat und in seinem vorherigen Beruf ein Mehrfaches verdient hat.
Aber da ist ja dann der Verdacht nahe, dass Herr Spahn sich bedankt bei dem Verkäufer der Wohnung mit einem riesengroßen Gehalt. Ich meine, das sind ja dann.
Das ist reine Spekulation. Ich habe gerade gesagt, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Geschichten.
Ja, aber wenn es keinen Zusammenhang gibt, dann braucht er ja auch nicht dagegen vorgehen, oder?
Bitte?
Dann hat er ja nichts zu befürchten.
Ja, ich habe gerade schon das gesagt, was ich zu sagen habe. Er hat als Privatmann sein Recht gegenüber dem Grundbuchamt geltend gemacht.
Herr Reitschuster dazu?
Der Herr Minister hat Journalisten und auch YouTuber abmahnen lassen, weil sie den Kaufpreis genannt haben. Warum möchte er das nicht, dass der genannt wird? Und gibt es da schon irgendwelche Verfahren oder irgendwelche juristischen Entscheidungen zu diesen Abmahnungen?
Weil es seine Privatangelegenheit ist, Herr Reitschuster.
Teile, die das anders sehen in der Vergangenheit bei amtierenden Ministern?
Nein, in dem konkreten Fall gibt es ein Urteil, das das genau so sieht.
Von wo?
Landgericht Hamburg.
Herr Jessen?
Herr Kautz, Sie kennen aber auch die Mahnung des Bundesverfassungsgerichts, das davon gesprochen hat oder das erklärt hat, dass die Herausgabe von Daten, Namen, Gesprächsinhalten vom Amtsgericht bei Nachfragern wie dem Minister zurückhaltend gehandelt werden solle, weil ansonsten der Verdacht bestehe, dass Presse in ihrer notwendigen Recherchearbeit, wo sie auch auf solche Puzzlestücke angewiesen ist, behindert werde. Welche Rolle spielt das? Das wurde ja ignoriert im Nachfragebegehren des Ministers.
Ich kann das nochmal wiederholen, was ich gesagt habe, Herr Jessen. Also die Rechtslage ist folgendermaßen: Eine Einsichtnahme ins Grundbuch ist für Dritte nicht beliebig möglich, auch nicht für Journalisten beliebig möglich, sondern erfordert ein berechtigtes Interesse. Das Grundbuchamt hat in diesem Fall möglicherweise sowohl gegen die Grundbuchordnung als auch gegen die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Und dagegen wehrt sich Herr Spahn als Privat.
Nachfrage. Das bedeutet, Sie sehen in der journalistischen Nachfrage, zu deren Eckpunkte gehört A, es handelt sich um einen Minister im Amt, und B, der Verkäufer der Immobilie ist, zu einem späteren Zeitpunkt, aber immerhin, in ein öffentliches Amt übergewechselt. Das sehen Sie nicht als begründetes öffentliches Interesse an dieser Causa an?
Es geht um die Frage, ob die Nachfrage beim Grundbuchamt begründet wurde oder nicht. Und sie wurde nicht begründet. Und die Information wurde trotzdem gegeben.
Wenn Journalisten in dieser Causa nachfragen, und die Eckpunkte habe ich eben genannt, dann handelt es sich doch um ein begründetes öffentliches Interesse, oder streiten Sie das ab?
Ich habe da nichts mehr hinzuzufügen zu dieser Causa.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann habe ich hier auch online noch einige Fragen zu Auslandsthemen. Und zwar, Kollege Gavrilis, Deutschlandfunk, fragt: In Griechenland ist der verurteilte Terrorist Dimitris Kofunitinas seit 47 Tagen im Hungerstreik. Heute wurde das griechische Konsulat von Aktivisten besetzt. Er fordert die Verlegung in ein anderes Gefängnis. Welche Haltung hat die Bundesregierung zu diesem Fall?
Das müsste ich nachreichen.
Dann Anton Dolgunov von der Nachrichtenagentur TASS fragt: Aus den USA und Deutschland gab es Berichte, dass sich 18 Firmen aus Nord Stream 2 zurückziehen. Hat die Bundesregierung Kontakt zu diesen Firmen? Seibert, können Sie da?
Da müsste ich eine Antwort nachreichen. Das ist natürlich immer eine Entscheidung der Unternehmen.
Herr Grosser dazu?
Da das Thema jetzt aufgerufen ist, Herr Seibert, ist die Bundeskanzlerin denn enttäuscht, dass sowohl der US-Präsident als auch der US-Außenminister klargemacht haben, dass sie die Sanktionspolitik in Sachen Nord Stream 2 fortführen wollen?
Die kritische Haltung der USA oder der amerikanischen Politik, die ja nie nur die Haltung des Präsidenten war, sondern auch in Teilen des Kongresses so gesehen wird, ist uns bekannt. Und ich denke, den amerikanischen Freunden ist die Haltung der Bundesregierung bekannt. Und natürlich ist das ein Thema, über das wir miteinander sprechen.
Zusatz?
Frau Adebar, nach Auskunft des State Department gibt es in dieser Frage schon Gespräche zwischen dem Auswärtigen Amt und dem US-Außenministerium. Gibt es da irgendwelche Anzeichen für eine kompromissbereitere Haltung der USA?
Also ich kann hier von keinen solchen Gesprächen im Moment berichten. Dass wir uns Gespräche und Konsultationen wünschen, hat zum Beispiel auch der Außenminister verschiedentlich ja geäußert. Und ansonsten ist die Haltung so, wie Herr Seibert sie dargestellt hat.
Zum Thema der extraterritorialen Sanktionen ist unsere Haltung ja auch bekannt. Wir lehnen das ab. Das haben wir gegenüber der amerikanischen Regierung zur Sprache gebracht und werden das auch weiterhin tun.
Herr Jennen dazu?
Ja, aber auch nochmal in Bezug auf die Befürchtung der USA, insbesondere auch mit Blick auf die Ukraine und die Energiesicherheit. Da wird ja auch darauf gedrungen, dass man letztendlich einen Mechanismus schafft, um diesen Vertrag zu sichern. Wie steht die Bundesregierung dazu? Und wie steht die Bundesregierung überhaupt dazu, dass man vielleicht, dass man zwischen der EU und den USA sich über eine Energiepolitik letztendlich verständigt?
Wenn ich vielleicht anfangen darf, für die Bundesregierung war und ist immer ganz zentral gewesen, dass die Ukraine auch mit Nord Stream 2 Gastransitland bleibt, weswegen wir uns intensiv eingesetzt haben dafür, dass auch mit europäischer Vermittlung, Sie erinnern sich, wir hatten einen Sonderbeauftragten für dieses Thema, Russland und die Ukraine einen Transitvertrag geschlossen haben, einen neuen. Und mit diesem Transitvertrag, der um die Weihnachtszeit des vorletzten Jahres zustande kam, haben Russland und die Ukraine die Weichen dafür gestellt und auch ein wichtiges Signal für die Gewährleistung der europäischen Gasversorgungssicherheit gesetzt.
Trotzdem, es besteht ja die Sorge, dass dieser Vertrag eben eventuell von den von Russland auch in gewissen Situationen nicht eingehalten wird und auch Druck eben über die Ukraine, auf die Ukraine dann ausgeübt wird. Und da besteht schon der Wunsch noch mal einer Absicherung. Wie geht man darauf ein? Und wie geht man überhaupt auf vielleicht möglichen Wunsch, sich stärker in der Energiepolitik abzustimmen mit den USA ein?
Ich habe da eigentlich jetzt nichts Neues hinzuzufügen als das, was wir immer und immer wieder zu diesem Thema gesagt haben.
Jörg? Herr Seibert, da Sie jetzt diesen Transitvertrag mit der Ukraine erwähnen, mir ist jetzt entsprungen, ich weiß jetzt nicht genau, für wie viele Jahre er geschlossen wurde, aber die Zeitspanne ist wohl nicht besonders groß. Nach meiner Erinnerung, unternimmt denn jetzt etwas die Bundesregierung, damit dieser Vertrag auch, nachdem er ausläuft, verlängert wird?
Ich habe die Laufzeit dieses Vertrages jetzt auch nicht im Kopf. Das müssen wir wahrscheinlich dann beide mal recherchieren.
Aber es sind fünf.
Fünf, okay. Es war und es ist zentral für uns, so habe ich es mit Absicht gesagt, dass die Ukraine auch mit Nord Stream 2 Gastransitland bleibt.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Bundesregierung auch nach dem Auslaufen des Vertrages dafür eintreten wird, dass ein neuer Vertrag oder Anschlussvertrag geschlossen wird.
Es ist für uns zentral, dass die Ukraine Gastransitland bleibt. Und weitere Ausblicke auf in 4 Jahren werden Sie jetzt von mir nicht erwarten.
Thomas Nils fragt, gefährdet der Rückzug der 18 Firmen den Weiterbau bzw. das gesamte Vorhaben?
Das wäre eine Frage an diejenigen, die diesen Weiterbau, also die Unternehmen, die diesen Weiterbau organisieren und nicht die Bundesregierung.
Dann habe ich hier noch eine Frage an das Innenministerium online.
Ich muss um 19:15 los.
Ich bin noch durch. Ja. Andreas Eckert von NBC News fragt, könnte sich das Innenministerium dazu äußern, inwieweit und in welchem Umfang Oppositionelle aus Hongkong auch in Deutschland mit Verfolgung durch die chinesische Staatsmacht konfrontiert sind?
Dazu liegt eine kleine Antwort der Bundesregierung vor. Eine Antwort auf eine kleine Anfrage der Bundesregierung vor.
Ich kann auch erst noch mal im Raum rumfragen und dann, wenn Sie suchen wollen.
Ja, ich habe sonst ein bisschen den Wortlaut der kleinen Anfrage. Die Sie
okay, darf. Frau Adebar.
Und zwar ist nach dieser kleinen Anfrage konnten vermehrt Versuche staatlicher chinesischer Akteure in Deutschland festgestellt werden, die öffentliche Wahrnehmung der Geschehnisse im Sinne der chinesischen Regierung zu beeinflussen, so auch mittels eines Vorgehens gegen Unterstützer der Protestbewegung.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Dankeschön. Vielleicht hilft auch schon der Hinweis auf die kleine Anfrage. Oder wollen Sie noch?
Nee, das war
gut. Okay. Ich hatte eigentlich doch dann auch eine, Herr Reitschuster, anderes Thema, bitte.
Kurze Nachfrage an das Innenministerium zu meiner Frage vom Montag. Ich will es maximal komprimieren. Da ging es um dieses Papier und den Mao-Anhänger, der dort maßgeblich mitgeschrieben hat. Ihr Kollege hatte gesagt, das Bundesministerium wusste nicht, dass der dabei war. Jetzt schreibt aber die Welt, dass sich der Staatssekretär Kerber sogar persönlich an der Universität Lausanne für diesen Herrn eingesetzt hat und bestätigt, dass er Teil des neuen Expertenteams ist. Lügt da die Welt oder diesen Widerspruch, wenn Sie den auflösen könnten?
Also das, was Sie da jetzt gerade zitieren, das liegt mir jetzt nicht vor. Aber wie bereits schon am Montag ausgeführt wurde, ist der Vorwurf, das Bundesinnenministerium habe Wissenschaftler in irgendeiner Form beeinflusst, falsch.
Hier. Zusatz?
Hier geht es jetzt aber nicht um diesen Vorwurf, sondern darum, Ministerium sagt, wir wussten nicht, dass der Herr dabei war. Welt schreibt, es gibt einen Brief. Können Sie das prüfen, ob es den Brief gibt, damit man herausfindet, wer da die Wahrheit sagt?
Das reiche ich Ihnen gerne nach.
Danke.
Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.